Hallo meine Lieben, wir sind's wieder, beziehungsweise erstmal nur ich. Wir haben als letzte Folge des Jahres auch noch eine Game of the Year Folge, so wie das jeder macht. Allerdings sind wir so gut, dass wir nicht einen gemeinsamen Termin gefunden haben, weil wir alle so unendlich busy sind und haben es jeder einzeln aufgenommen. Deswegen klingt das wahrscheinlich alles ein bisschen anders, weil wir das mehr ablesen und es weniger spontan ist und vielleicht auch ein bisschen weniger lustig, aber wir wollten es euch trotzdem noch zugutekommen lassen. Das heißt, ihr dürft jetzt nach und nach jedem von uns zuhören, wie er euch eine gute Nachtgeschichte vorliest über sein Lieblingsspiel dieses Jahr, das übrigens nicht dieses Jahr rausgekommen sein muss, sondern das wir einfach nur dieses Jahr gespielt haben. Und ich denke, das wird jeder nochmal einzeln wünschen, aber wir sagen euch kollektiv durch meinen Mund einen guten Rutsch, frohes neues Jahr und viel Spaß bei unseren Game of the Years.
Von mir auch.
Halli, hallo, hallöchen. Hier ist euer Kim und ich nehme jetzt direkt nach den Weihnachtsfeiertagen auf. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr das hier hört, auch schöne Weihnachtsfeiertage und vielleicht auch schon einen Rutsch ins neue Jahr erlebt. Und ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, was mein Spiel des Jahres ist. Ich fand Donkey Kong Bonanza super und auch Silksong ist kein schlechtes Spiel, auch wenn ich den ersten Teil lieber gespielt habe. Aber bei mir ist es relativ langweilig, Clair Obscur Expedition 33. Und zwar, weil es einfach der Hammer ist. So, und das ist jetzt kein Geheimtipp, weiß ich natürlich. Da komme ich jetzt nicht mit dem Geheimtipp um die Ecke, den jeder noch keiner gespielt hat und mit dem keiner rechnet, das ist mir klar. Aber ich habe mir Gedanken drüber gemacht und mir fällt halt einfach kein anderer Titel ein, der mich so abgeholt hat wie der. Es liegt einfach daran, dass ich sowieso ein großer JRPG-Fan bin und dieses Turn-Based-Kampfsystem sehr gerne mag, was es hier ja auch wieder gibt. Ich finde, eigentlich, das fühlt sich nie für mich veraltet an, wie es für viele andere ist. Ich mag sowas sehr gerne. Und hier gibt's halt diesen Kniff des Parry-Systems oder des Ausweichens. Es hat so eine aktive Komponente, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Man sitzt nicht einfach nur da und drückt X, um eine Attacke auszuführen oder sowas, sondern ja, wird aktiv eingebunden. Das fand ich super, super cool. Die Systeme dahinter, Upgrade-Systeme, diesen Lumina und so, das fand ich auch nicht schlecht. War okay, sag ich mal. Also war jetzt nicht der Grund, warum ich es geil finde, aber man hat zum Experimentieren zumindest eingeladen. Die Story, werde ich natürlich nicht spoilern, aber die ist sehr, sehr emotional gewesen, hat mich auch wirklich abgeholt. Ich mag sehr gerne gute Stories. Ich fand gut, dass sie ja, mir das nicht alles vorkauen, sondern der Story halt so ein bisschen Luft geben, dass man auch selber seine Interpretation reinbringen kann. Das fand ich super. Und gerade in Verbindung mit dem Soundtrack, der wirklich also eine absolute Wucht ist. Ich finde, es gab lange nicht so einen geilen Soundtrack wie hier. Der wurde von Loria Testar gemacht. Da habe ich so eine Doku zugesehen, 8 Stunden lang einfach nur Soundtrack für das Spiel gebastelt. Absoluter Hammer. Also das ist also passt einfach wie die Faust aufs Auge, gibt der ganzen emotionalen Story noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Würze dazu. Und ja, also es ist für mich absolut, der ganze Hype darum ist gerechtfertigt. Also gerade, wenn man sich überlegt, dass es jetzt ein Studio ist, was davor noch nicht so viel gezeigt hat, dann mit so einem Banger direkt um die Ecke zu kommen, ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ich bin gespannt, was da auf jeden Fall noch mehr kommt. Es gab auch ein paar Sachen, die haben mir nicht so gefallen. Ich fand dieses Parry-System so gut, wie das ist, aber das hat sich zum Ende hin ein bisschen abgenutzt, was einfach daran lag, dass man am Anfang immer so ein Gefühl davon hat, dass man ja einfach stark ist und wenn man gut parryt, dann ist man, dann gewinnt man Kämpfe, die vielleicht sonst schwierig sein würden, die gewinnt man dann einfach. Und gerade im späteren Verlauf des Spiels hatte ich oft das Gefühl, dass man, weil die Attackenketten so lang waren, man muss einfach diese ganzen Pattern auswendig lernen, damit man die 12-Hit-Kombo dann wegpariert. Und das fand ich, das sind immer so Systeme, die ich nicht so gerne mag. Das mag ich auch bei Souls-Likes nicht, die das so verlangen von mir, dass ich das Pattern auswendig lerne. Ich mag, wenn es fordernd ist, wenn ich aber mit dem Instinkt da rangehen kann und das schaffen kann. Und das hat mir dann im Late Game so ein bisschen gefehlt. Auch so die Erkundung, also es ist ja sehr schlauchig, das Spiel, und deswegen so die Erkundung, die wurde nicht so richtig gefördert für meinen Geschmack. Klar, es gab immer Sachen, die irgendwie versteckt waren, dass man nicht nur den komplett linearen Weg geht, das ist ja so typisch Open Schlauch gewesen, so dass man links und rechts immer mal Wege hat, wo da eine Kiste ist oder sowas. Aber es hat mich jetzt nicht hervorgeholt, dass ich wirklich Bock hatte, die Welt zu erkunden. Dafür fühlte sich das ein bisschen zu sehr wie auf Schienen an. Aber das ist also Kritik auf hohem Niveau. Und das sind auch so die einzigen Sachen, die ich auf der Kontraseite ja sagen kann. Sonst alles super, gibt nichts zu meckern. Und für mich ganz klar das Spiel des Jahres 2025. Hab nichts Besseres gespielt und da wird jetzt auch in den letzten paar Tagen nichts mehr kommen. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Viel Spaß bei den anderen Beiträgen. Ciao.
Ja, 2025 ist schon wieder vorbei, wollte ich sagen. Aber es war ja doch ein sehr ereignisreiches, volles Jahr. Auch aus Spielesicht mit unfassbar vielen tollen Games. Von einem Donkey Kong Bonanza über ein Expedition 33, über ein Hollow Knight, Silksong. Also es ist ja wahnsinnig viel erschienen in den letzten 12 Monaten. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von uns ein und dasselbe Spiel besprechen wollen? Naja, um das vorwegzunehmen, relativ hoch. Denn der gute Kim und ich haben ein geteiltes Game of the Year, nämlich Expedition 33, also beziehungsweise Clair Obscur Expedition 33, das Rollenspiel-Debüt aus dem Hause Sandfall Interactive. Wahnsinnig tolles Game, hat auch jetzt neulich bei den Game Awards völlig verdient abgeräumt. Ja, eigentlich könnte ich mich jetzt hier auch mehrere Minuten quasi diesem grandiosen Game hingeben. Aber das wird der gute Kim schon gemacht haben. Eine seltene Verwendung des Futur 2 an dieser Stelle. Und insofern habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt, damit es nicht zu sehr doppelt für euch. Und zwar bin ich das Jahr nochmal durchgegangen nach einer speziellen Kategorie von Spiel, die ja immer mehr auch an Beliebtheit gewinnt, nämlich Remakes. Remakes, Remaster. Ja, wir wollen immer wieder in Nostalgie schwelgen oder vielleicht auch Spiele das erste Mal spielen, die wir noch nicht auf anderen Plattformen spielen konnten. Und die zwei Titel, die ich euch jetzt mitgebracht habe, schlagen in unterschiedliche Kerben. Das erste ist Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles. Das lang gemunkelte Remaster, würde ich es jetzt nennen, von Final Fantasy Tactics, dem Urgroßvater der Strategierollenspiele auf der allerersten PlayStation. Das ist ein Spiel, das ich vorher noch nie gespielt habe. Und das ist insofern sehr besonders, weil wer mich kennt und wer so ein bisschen die Games kennt, die ich mag, der weiß, dass Strategierollenspiele mit zu meinen allerliebsten Lieblingsspielen gehören. Also wenn ich an Fire Emblem denke oder auch an so modernere Ableger wie Triangle Strategy. Und natürlich wird da immer wieder reingeworfen, ey, du musst unbedingt Final Fantasy Tactics spielen. Das Problem ist so ein bisschen, das Spiel und ich, wir haben uns immer genau verfehlt. Also entweder ich war noch nicht in der richtigen Lebensphase, also es war damals irgendwie, ich glaube, es ist ja nur in den USA erschienen damals auf der allerersten PlayStation. Und da war ich noch nicht so in dem Alter, um Sachen tatsächlich zu importieren. Dann gab es später eine PSP-Neuauflage und da war ich ein bisschen aus dem Genre raus, aus welchen Gründen auch immer. Und das heißt, das war immer so ein Game, das ich nachholen wollte. Und als dann die Ankündigung kam, hey, das ist jetzt wirklich erschienen oder wird jetzt neu aufgelegt und das kommt jetzt raus dieses Jahr, habe ich mich sehr gefreut, habe mir die Switch 1-Fassung dann auch sehr schnell geholt, die ein kostenloses Switch 2-Upgrade beinhaltet. Das heißt, ich habe es quasi in verbesserter Auflösung mit ein bisschen schnelleren Ladezeiten jetzt auf der aktuellen Nintendo-Konsole. Und ja, was soll ich sagen? Die Leute, die mir immer gesagt haben, du musst es nachholen, die hatten recht. Es ist ein Spiel, das vor allem lebt von einer sehr, sehr gut gemachten Story, die so klassische Final-Fantasy-Elemente, übernatürliche Elemente verbindet mit einer sehr, sehr starken politischen Intrige und auch, ja, so politischen Botschaften beziehungsweise einfach ideologischen Konflikten, die schon sehr düster und sehr ernst sind. Also geht es viel um Klassengegensätze, um den Unterschied zwischen Beherrschenden und Beherrschten. Und das Spiel greift das auf, verwebt das irgendwie ganz geschickt, wie ich finde, mit so einer eher ja traditionellen Final Fantasy Story, wo es viel um Gut und Böse geht, um übernatürliche Wesen, die die Welt bedrohen. Also große, große Empfehlung auf der Story-Ebene, auf der spielerischen Ebene. merkt man dem Game doch an, obwohl es jetzt mehrere Quality-of-Life-Verbesserungen bekommen hat von allem, was ich so lese, dass es das Genre damals mit definiert hat. Das heißt, ganz viele Sachen, die heute selbstverständlich sind, ne? Du hast einen Character-Roster, du hast verschiedene Items, die du auswählen kannst. Das wird hier quasi das erste Mal so richtig exerziert. Und da merkt man doch, finde ich, jetzt, wenn man zurückgeht, an der einen oder anderen Stelle einfach, dass es noch im Vergleich zu späteren Spielen so unausgereiften hat. Also es gibt so unfassbare Difficulty-Spikes, wie man im Neudeutschen sagt. Ja, also Momente, wo es einfach der Schwierigkeitsgrad einfach sofort absurd hoch switcht oder du einen Charakter verlierst, den du aufgelevelt hast, hat so ein Permadeath-System wie bei Fire Emblem und dann musst du quasi erstmal grinden, um den wieder zu ersetzen. Es dauert auch sehr, sehr lange, bis du wirklich so Charaktere kriegst, die spezielle Fähigkeiten haben. Und es hat auch ein sehr anspruchsvolles Jobsystem, wo man sehr viel experimentieren muss, um zwischen verschiedenen Fähigkeiten zu wechseln. Also da waren so ein paar Sachen, wo ich jetzt im Nachgang dachte, okay, ich hatte das Gefühl, das haben spätere Titel dann eleganter gelöst. Aber das ist eben genau der Punkt, ja. Also spätere Titel konnten natürlich auf dem Wissen aufbauen und ich finde, dass Final Fantasy Tactics immer noch ein super Strategie-Rollenspiel ist und dass man, wenn man die eine oder andere Fruststelle geschafft hat, dann ein Game bekommt, das einen sehr belohnt und das vor allem perfekt ist für ein Handheld. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich habe es auf der Switch 2 gespielt und das ist einfach super mit den kurzen Ladezeiten und den schnellen Wiedereinstieg ins Spiel und den kurzen Abschnitten, da einfach auf einer Bahnfahrt mal zwischen irgendwie, wenn man 20, 30 Minuten hat oder so, da ein, zwei Schlachten zu machen. Dafür ist es super geeignet. Insofern große Empfehlung von meiner Seite, wenn ihr Strategierollenspiele mögt und es gibt es ja auch für alle erdenklichen Plattformen, also PC, Xbox, PlayStation, Switch. Das heißt, ihr werdet da auf jeden Fall fündig werden, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Das andere Game, das ich mitgebracht habe, schlägt in eine andere Kerbe bei mir rein. Und zwar ist es ein Spiel, das ich sehr gemocht habe früher schon, beziehungsweise eine Reihe, die ich sehr gemocht habe früher, nämlich die Metal Gear Solid Reihe. Und da habe ich Metal Gear Solid 3 Snake Eater vor einiger Zeit schon mal angezockt. Aber ich bin ganz ehrlich, die Metal Gear Spiele leben natürlich von so einer cineastischen Inszenierung. Ja, und als dann dieses Remake von Metal Gear Solid Snake Eater angekündigt wurde, das ja dann Metal Gear Solid Delta Snake Eater heißt, da habe ich mich schon allein deswegen gefreut, nicht weil das Spiel nicht zugänglich war so leicht für mich wie bei Final Fantasy Tactics, sondern weil ich gedacht habe, boah, ey, die aufwendig inszenierten Cutscenes und die Story dir nochmal in so einer richtig schönen Grafik geben. Und das erfüllt das Remake meines Erachtens sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr originalgetreues Remake, wobei es einige Sachen bei der Steuerung anpasst, also es wirkt auch insgesamt moderner. Wenn man sich dann bei so ein paar Unzugänglichkeiten am Anfang durcharbeitet, also insbesondere dieses Camouflage-System, das Schleichen und so, wo man so ein bisschen reinkommen muss, dann wird man belohnt mit einem Game, das eine unfassbar große Varianz hat von Sachen, die man einfach machen kann. Also es ist auch, wenn man sich irgendwie parallel zum Spielen mal den einen oder anderen Guide durchliest an verschiedenen Optionen, was ich interessenhalber gemacht habe, weil es dann doch sehr, sehr viele Wege teilweise gab. Es gibt echt teilweise super skurrile Sachen, die in den Spielmechaniken da eingebaut sind, wo ihr euch über verschiedene Ecken Umwege denken könnt mit den Mechaniken des Games. Es hat ja so eine Survival-Mechanik, die da im Hintergrund läuft, wo ihr euch dann quasi überlegen könnt, ey, welches Tier kann ich zu welchem Zeitpunkt wann essen, um mein Ausdauerlevel hochzuhalten? Ja, und kombiniert mit so einem klassischen Spionage-Thriller, der auch einfach völlig over the top ist. Also, dass man zum Beispiel mit Volgen einen Gegenspieler hat, der Blitze schießen kann, ja, und das gleichzeitig aber in so einer Thematik des Kalten Krieges eingebunden ist mit den Supermächten USA, Sowjetunion, die so quasi am Rande des atomaren Kriegs sich die ganze Zeit befinden. Also das ist schon cool inszeniert und filmreif inszeniert und ich finde, dass das Remake es schon schafft, das Spiel auch in die Moderne rüberzuräumen. Was ich im Vorfeld viel gelesen hatte, bevor der Titel rauskam, waren ja Performance-Probleme. Ich habe es jetzt auf der Xbox Series X gespielt, im Performance-Modus. Und ich muss sagen, für mich sind die gar nicht so negativ in Erscheinung getreten. Jetzt muss ich zur Wahrheit allerdings gehört auch, dass ich ein VRR-Display habe. Das heißt, dass quasi die Bildwiederholrate, die schwankende Bildrate von meinem Fernseher ein bisschen ausgeglichen wird. Insofern, wenn ihr so einen Fernseher habt, dann auch große Empfehlung für das Metal Gear Solid Delta Remake, weil es eben ein Klassiker in die Moderne holt und auf eine Art zugänglich macht, die, glaube ich, viel, viel näher an der ursprünglichen Erfahrung ist, nämlich mit einer quasi filmreifen Inszenierung, State of the Art. Und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Macht immer noch Spaß und ist immer noch wirklich chaotisch, wild und super in Szene gesetzt. Ja, hier die zwei kleinen Empfehlungen meinerseits. Ich hoffe, ihr habtet ein ebenso erquickliches Spielejahr. Genießt die Winterpause und dann hören wir uns in alter Frische in 2026.
Hier ist Dennis und ob ihr es glaubt oder nicht, auch ich habe dieses Jahr einige Videospiele gespielt, wie ihr in unserem Podcast vielleicht schon vernommen habt. Doch welches mag wohl mein Videospiel des Jahres 2025 sein? In ein paar Minuten wissen wir mehr. Insgesamt fand ich das ein durchaus gelungenes Jahr für unser Hobby, sogar mit neuer Hardware in Form der Nintendo Switch 2. Doch hier soll es nicht um neue Hardware gehen, sondern welches Spiel mich dieses Jahr begeistern konnte. Ich habe zwar ein Hauptspiel des Jahres, aber auch ich möchte euch vorher noch zwei besondere Empfehlungen mit auf den Weg geben in das Jahr 2026. In der zweiten Jahreshälfte hat mir ungewöhnlich viel Spaß bereitet, Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung auf der Nintendo Switch 2 zu spielen. Das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, konnte mich das originale Hyrule Warriors in der Definitive Edition nicht vollends abholen. Zur Chronik der Versiegelung haben Flo und ich sogar einen Cast aufgenommen. Da könntet ihr gerne mal reinhören. Nur so viel hier in aller Kürze. Chronik der Versiegelung überraschte mich mit einer guten und flüssigen Performance und vor allem mit einer Geschichte, die sich an Tears of the Kingdom anlehnt, sich aber durchaus in den umfangreichen und zahlreichen Zwischensequenzen erzählt, was ich im Vorfeld nicht erwartet hätte. Das Kämpfen macht Spaß und geht flott von der Hand. Schnell misst man an der Position, wo ihr als Spielende die Gameplay-Mechaniken und Kniffe herausgefunden habt und dann alles zur passenden Zeit einsetzt. Da kommt Freude auf und das Spiel stellt euch von 2 bis 25 Minuten unterschiedliche Missionslängen zur Verfügung. Das bedeutet, ich greife immer wieder zur Konsole, erledige hier noch schnell eine kurze Mission, rüste noch meine Kämpfer um oder lade einen der Amiibo ins Spiel, was mir beide Ressourcen gibt. Das zweite Spiel auf meinem virtuellen Empfehlungsschreiben ist ein kleines Indie-Game namens Is This Seat Taken? Stellt euch vor, ihr als Spieler müsst entscheiden, wer sich wo hinsetzen darf. Wer kennt das nicht? Im Bus sind sämtliche Sitzplätze frei und ihr müsst euch überlegen, wo setze ich mich hin? Oder bleibt ihr womöglich stehen? Das ist die Kernprämisse von Is This Seat Taken. Ihr entscheidet, wer sich wo hinsetzen oder stellen darf. Doch es gibt noch einen kleinen Knackpunkt. Jedes der Figürchen hat bestimmte Bedingungen, die ihr bei der Wahl des Platzes berücksichtigen müsst, um die volle Punktzahl zu erhalten. Da möchte der eine lieber in Fahrtrichtung sitzen oder nicht in der Nähe von der Klimaanlage. Ein Fensterplatz sollte es schon sein. Oh, aber das Figürchen mir gegenüber hat heute Morgen nicht geduscht und stinkt. Eure Aufgabe ist es, möglichst alle Befindlichkeiten der im Level zur Verfügung stehenden Figuren zu berücksichtigen und sie entsprechend zu platzieren. Neben dem Bus gibt es andere Level, zum Beispiel im Kino, bei einer Hochzeit, einem Konzert, im Klassenzimmer und so weiter und so fort. Ein netter kleiner Zeitvertreib für ein paar Stunden, das hat mir sehr gut gefallen. Doch nun abschließend kommen wir zu meinem Spiel des Jahres 2025. Ihr ahnt es vielleicht bereits. Wir haben uns in der Redaktion ja so bemüht, euch möglichst breite Varianz für das jeweilige Spiel des Jahres zu präsentieren und uns möglichst nicht zu wiederholen. Aber was Split Fiction von den Hazelight Studios in diesem Jahr an Spielspaß abgefeuert hat, ist wirklich schwerlich zu überbieten. Hier wird noch A Way Out und It Takes Two, das Spielprinzip des reinen Koop-Gameplays, auf die Spitze getrieben. Die Geschichte rund um zwei junge Autorinnen dient dabei zu einem großen Teil nur als Aufhänger für die mannigfaltigen Level und Welten, in die ihr gemeinsam reinspringt und eure Abenteuer erlebt. Die beiden Protagonistinnen Zoe und Mio wachsen einem hier nicht so ans Herz, wie es vielleicht von den Machern gewünscht ist, aber immerhin lockert der Humor die Prämisse ein wenig auf. Passenderweise schreibt die eine Autorin Fantasy-Romane und die andere Romane im Science-Fiction-Bereich. Daraus ergeben sich grundlegend unterschiedliche Gameplay-Elemente im Kampf, mit Schwertern in der Fantasy-Welten, mit Schusswaffen in den Sci-Fi-Welten. Aber darauf liegt nicht unbedingt der Fokus der Macher. In den Spielen der Hazelight Studios liegt der Fokus auf dem Spielspaß im Splitscreen. Es ist eine große Kunst, in einem Spiel so viele unterschiedliche Gameplay-Elemente unterzubringen, die in aller Regel auch noch gut funktionieren. Rätsel lösen, Plattformer-Passagen, Rail-Shooter-Abschnitte und insgesamt ein Action-Adventure in der Third-Person-Perspektive. Immer wieder überraschen uns die Entwickler mit kleinen Aufgaben, Möglichkeiten oder Minispielen, die das Kern-Gameplay auflockern. Wenn ihr euch als Spieler fragt, kann ich hier eventuell diesen Knopf drücken und was passiert dann? Ihr könnt euch sicher sein, dass die Macher hier sich etwas haben einfallen lassen. Und noch viel mehr darüber hinaus. Ich hatte in keinem Spiel bisher so viele What-the-Heck-Momente wie in Split Fiction. Wohlgemerkt, positive What-the-Heck-Momente, weil ich nicht glauben konnte, was man sich hat einfallen lassen. Teilweise grölen mein Mitspieler und ich in unsere Headsets, was die Entwickler denn bitte in dieser und jener Passage geraucht haben. Ganz, ganz großes Kino. Und das Beste, ihr braucht nur eine Kopie des Spiels. Denn mittels Freundespass kann die andere Person kostenfrei mitspielen. Muss ich das als Spiel allerdings auf der eigenen Konsole herunterladen. Das klappt ganz wunderbar und ist sehr fair, insbesondere in Zeiten, wo die Videospiele häufig eher teurer als günstiger werden. Kurz vor Schluss noch zwei Filmtipps von mir. Wenn ihr mal wieder eine leichte, unbedarfte Komödie schauen wollt, dann empfehle ich euch zwei Filme aus Schweden. Zum einen Jalla Jalla aus dem Jahr 2000 und dann noch den Film Cops aus dem Jahr 2003. In beiden Filmen spielt Fares Fares eine der Hauptrollen und sein Bruder Josef Fares führt die Regie. Warum ist das relevant? Weil dieser gewisse Josef Fares mittlerweile in der Gaming-Industrie tätig ist und die Hazelight Studios gegründet hat, die mein heutiges Spiel des Jahres Split Fiction entwickelt haben. Also, spielt Split Fiction und gebt uns gerne Rückmeldung, wie es euch gefallen hat. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Wir hören uns.
Tja, okay, mein Spiel des Jahres. Puh, ganz ehrlich. Da dachte ich erst, ich hätte einen ganz offensichtlichen Kandidaten, der aber gleichzeitig irgendwie sehr langweilig gewesen wäre, nämlich Hades 2. Das habe ich am meisten gespielt laut Steam und es hat mir auch enorm viel Spaß gemacht. Und wer wissen möchte, wieso, der kann gern die entsprechende Folge dazu nachhören. Aber dann habe ich das Ganze mal kritisch hinterfragt und überlegt, habe ich Hades 2 tatsächlich so viel dieses Jahr gespielt? Und die Antwort lautet, nö. Eher Richtung Release und die meiste Spielzeit kam noch aus dem ersten Jahr des Early Access. Also habe ich weitergegrübelt, was mir dieses Jahr noch so richtig viel Spaß gemacht hat. Und das Spiel hat Jenny im letzten Sag doch mal mit Addis angeschnitten. Nämlich Monsters Are Coming Rock'n'Road. Und dieser Titel hat das geschafft, obwohl ich ihn erst seit dem 1. Dezember spiele. Was ist also so besonders daran, dass ich in einem Monat knapp 36 Stunden darin versenkt habe? Nun, da ist zum einen die Tatsache, dass es ein Roguelite ist. Das hat immer einen immensen Vorteil bei mir, aber hauptsächlich ist es der gelungene Genre-Mix. Ein Vampire-Survivor-Gefühl, während Schwärme von Gegner auf meine sich fortbewegende mobile Stadt zu kriechen, gemischt mit einer Tower-Defense- und Ressourcensammelmechanik. Das hat mich schon irgendwie gereizt, aber eins nach dem anderen. Denn für die unter euch, die gar keine Ahnung haben, worum es in Monsters Are Coming geht, ihr müsst eine sich automatisch fortbewegende Stadt zur sogenannten Arche bringen, eine Art Safe Haven mitten einer Welt, die von Monstern überrannt wurde. Unser Held ist dabei einer von vielen, denn sobald er stirbt, wird er durch einen x-beliebigen anderen ersetzt, der seinen Job einfach übernimmt. Und damit die Stadt dort ankommt, tötet ihr in klassischer Vampire-Survivor-Manier Gegner, sammelt Erfahrungskristalle ein und steigt so im Level auf. Anstatt dass nun aber ihr als Held aufsteigt, gewinnt die Stadt an Erfahrung und für jeden neuen Level könnt ihr ein weiteres Gebäude an die Stadtmauern anbinden. Das können aktive Türme sein, die zum Beispiel Mörsergeschosse verschießen, Eisballisten, die Gegner abfeuern, oder Nekromantentürme sein, die NPCs beschwören, die für euch kämpfen. Es gibt jedoch auch passive Gebäude, die den Flächenschaden von euren Türmen erhöhen, euch mehr Erfahrung geben, eure NPCs verstärken oder verschiedene Auren bereitstellen, also ganz klassische Tower Defense. Neben dem Monsterschnetzeln muss unser Held aber auch noch Ressourcen sammeln und Schatzkisten öffnen, die auf der Levelkarte, die sich gemächlich von oben nach unten scrollt, verstreut sind. Holz erhöht dabei ab einer gewissen Menge die Feuerrate unserer Türme, Gestein dient als Schutzschirm, der aufkommenden Schaden abfängt und Gold, naja, ist zum Einkaufen da. Und in den Schatztruhen? Darin befinden sich Upgrades für unseren Helden bzw. dessen Waffen. Von denen bekommen wir nämlich pro Level insgesamt 2 bis 3 weitere. Nämlich immer dann, wenn wir eine der Zwischenstationen erreichen, indem wir kurz verschnaufen und unser verdientes Gold für neue Türme ausgeben dürfen. Und so hauen wir irgendwann nicht nur mit unserem Schwert auf Gegner ein, sondern schießen mit Eisgranaten, werfen Flammengranaten, haben ein kleines mobiles Katapult, können NPCs beschwören, die aus Ressourcen wachen und. Zwischen den jeweiligen Stationen kommen dann immer neue Monsterhorden auf uns zu, die mich vom Stil her ein wenig an Cult of the Lamb erinnert haben. Schattenartige Wesen mit rötlichen Augen, die sich bedrohlich auf unsere Stadt zu bewegen und in verschiedenster Form daherkommen. Von den einfach kleinen Schatten über größere Varianten, welche unsere Ressourcen klauen wollen, oder solche, die als Suizidalbomber unsere Stadt sprengen wollen. Das sorgt für eine angenehme Hektik, denn wer die Verteidigung seiner Stadt nicht vielseitig und vernünftig aufbaut, der wird spätestens auf den späteren Schwierigkeitsgraden den sicheren Hafen nie zu Gesicht bekommen. Dabei ist das Spiel aber nie unfair gewesen und das hat es für mich ausgemacht. Dann kommen natürlich noch die ganzen Roguelite-Karotten vor der Nase, Mechaniken mit neuen freischaltbaren Türmen, Städten und so weiter, was ja eh immer bei mir zieht und mich vor dem Bildschirm fesselt. Und all das hat am Ende dafür gesorgt, dass ich in so kurzer Zeit doch so viel davon gespielt habe und mittlerweile, heute Stand 27. Dezember, kurz vor den 100% Achievement stehe. Also ja. Monsters Are Coming ist mein persönliches Highlight des Jahres. Und ich lege es echt jeden einzelnen von euch ans Herz, der mit dieser Beschreibung auch nur ein kleines bisschen was anfangen kann. Der genau richtige Mix an Genre-Elementen in der richtigen Portion, mit der richtigen Balance, so dass das Spiel anspruchsvoll und gleichzeitig aber auch nicht frustig wirkt. Und dann kommt ganz oben drauf noch der Soundtrack, der schön wuchtig und metallic und gleichzeitig oldschool digital aufgearbeitet wurde. Ich kann das schwer beschreiben, aber jeder einzelne Song catcht mich und das kommt auch nicht so oft vor. Und das Schönste, ein Run dauert meistens nicht länger als 20 Minuten. Also genau das Richtige vor dem Schlafengehen, wenn da nicht plötzlich dieses nur noch ein Run-Dilemma auftreten würde. Aber genug geschwafelt, ich muss die letzten Türme freischalten. Euch allen ein schönes neues Jahr, einen guten Rutsch und macht es gut.
Hallo ihr Menschen da draußen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und habt euch gut erholt. Ich bin jetzt also mit meinen Game of the Years dran. Ihr hört vielleicht an dem fehlenden Äs und Gehaspel, ich habe das hier vorher aufgeschrieben. Eines muss ich nehmen, da ich darin mehr Spielzeit versenkt habe, als ich zugeben möchte, und eines, weil es mich wirklich berührt hat. Das erste ist Tamezi. Ja, das Extreme Minesweeper Deluxe. Ich habe so gut wie jeden Tag darin gesessen und gerätselt und gegrübelt und vor circa einem Monat dann endlich alle Level gelöst. Ein erhebendes Gefühl. Für mich das perfekte Pausespiel. Wenn ich nur mal da sitzen, Podcast hören und nebenher was daddeln will. Jetzt mache ich die Level nochmal. Aber ohne einen einzigen Fehlklick. Und dann, ja, dann bin ich fertig. Und dann hoffe ich, ich finde nochmal ein so tolles Spiel wie mein zweites, nämlich South of Midnight. Dennis hat es mal in einer Folge besprochen und ich fand es ganz interessant. Hat es bereits vorgespeichert und es lag dann auf dem, ja, das sieht nett aus, irgendwann spiele ich das mal Stapel. Dann habe ich es gespielt und ich war wirklich begeistert. Vielleicht bin ich ein sentimentaler Lurch, der sich jetzt da leicht einlullen lässt, aber die doch wirklich traurigen Geschichten haben mich berührt. Vielmehr war eigentlich der Umgang der Protagonistin Hazel mit den Menschen, die sie trifft und deren Geschichten und, naja, Sünden sie sich anhört bzw. miterlebt. Hazel sieht nie nur eine Person, die Schlimmes tut, sondern auch, wie sie dazu kam, wie sehr sie es bereuen und was am Ende aus ihnen geworden ist. Sie kann es nicht ungeschehen machen, sie kann den Schmerz nicht einfach nehmen, aber sie kann es vielleicht ein bisschen besser machen. Gameplay-technisch natürlich durch die Kämpfe gegen die tumorösen Knotenmonster dargestellt, aber dennoch für mich insgesamt eine sehr schöne Art, damit umzugehen. Sie spricht die Menschen, die sie trifft, auch nicht frei von ihrer Schuld, aber versucht die Welt ein wenig lichter zu machen. Als jemand, der sich manchmal lieber in seinem eigenen Kopf zurückziehen und am liebsten für immer dort bleiben möchte, war vor allem die Traumwelt voller Menschen, die genau das getan haben, sehr persönlich und hat mich wieder darin bestärkt, doch ab und an mal wieder rauszugucken aus meinem Schildkrötenhaus. So kantig die echte Welt ist, sie ist nun mal echt und nicht nur eine Illusion, in der die bösen Gedanken ja am Ende doch immer wieder auftauchen. Vor denen ist man halt irgendwie nirgendwo sicher. Vielleicht interpretiere ich viel mehr in dieses Spiel rein, als da ist. Vielleicht hat es auch einfach einen persönlichen Nerv getroffen. Aber es gehört zu den wenigen Spielen, bei denen ich geweint habe. Die Entscheidung der Antagonistin am Ende des Spiels ist als Mutter einer zweijährigen Tochter fast schon nachvollziehbar. Fast, da es ja auch noch ein weiteres Kind gab und diesen Teil kann ich wirklich nicht verstehen. Aber wenn man das so spielt, während man mit einem halben Auge das eigene Kind in der Babycam beobachtet, da es nur geht, wenn sie schläft, dann hittet es doch nochmal anders. Und wo wir bei Mutter- und Kind-Beziehungen sind, fand ich auch Hazels Mutter und ihre Mühe, alles unter einen Hut zu kriegen, wunderbar dargestellt. Auch wie Hazel, die sich ja verständlicherweise etwas vernachlässigt fühlt, Stück für Stück herausfindet, warum ihre Mutter sich so aufopfert und immer mehr versteht, was sie treibt, das war sehr schön dargestellt. Insgesamt hat das Spiel, ohne alles direkt aufzuzählen und vorzukauen, gezeigt, dass es eben nicht schwarz-weiß ist und dass jeder Gründe für sein Handeln hat, ob man die nun versteht oder nicht. Auch ist klar, Reden hilft verstehen. Fast jeder Bosskampf wäre vermeidbar gewesen, hätten Hazel und der Gegner sich vorher mal ganz klar ausgesprochen. Das wird sogar Hazel im Lauf des Spiels klar. Zugegeben, trifft das vielleicht nicht auf Two-Toe Tom zu. Ich glaube, der hatte wenig zu sagen. Was aber auch stimmt, Trauma schafft neues Trauma. Außer jemand entscheidet sich, was nicht leicht ist, aus dem Kreis auszubrechen. Ich könnte jetzt auch noch sehr lange über dieses Spiel schwadronieren und ganz tief reingehen in das, was es in mir ausgelöst hat. Aber es wäre mir lieber, ihr spielt es selber. Vielleicht findet ihr es auch einfach nur okayisch und fragt euch, was ich da wieder rede. Aber selbst wenn ihr keine tiefen psychologische Reise daran findet, dann hat es zumindest eine mir noch völlig unbekannte Folklore, einen herrlichen Soundtrack und eine wirklich herausragende Art, mit dem Thema Rassismus und Sklaverei umzugehen. Das schiebe ich jetzt nicht hinten an, weil es nebensächlich ist, sondern weil es nicht das ist, was mich persönlich berührt hat. Eher fand ich es toll, dass es da ist, aber nicht der absolute Fokus des Spiels war. Also eigentlich so, wie ich mir wünschen würde, wie wir miteinander umgehen. Geschichte ist da. Unterschiede sind da. Wir können es nicht ignorieren. Wir sollten es aber auch nicht zum Fokus unseres Miteinanders machen. Den Kreis durchbrechen und Fehler eben nicht wiederholen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Viel Kraft für alles, was ihr euch vornimmt oder was euch einfach ungefragt vor die Füße geworfen wird. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Schön, dass ihr da seid.